Dann würde ich vorschlagen, bet mal. Vater, ich will dir von ganzem Herzen für all die Brüder danken, die heute gekommen sind und die sich die Mühe gemacht haben. Ich will einfach bitten, dass du heute mitten unter uns bist und dass du dein Wort wirksam werden lässt. Wir können das nicht selber machen, ich kann das nicht selber machen. Ich will auch nicht irgendetwas produzieren, Herr, um Menschen zu beeindrucken oder um menschlich irgendetwas zu bewegen, weil dann wird es auch Menschenwerk bleiben. Allein da, wo du anfängst zu bauen und zu wirken, wenn wir davon ausgehen, dass es dauerhaft halten wird und dass es eine dauerhafte Angelegenheit sein wird. Und meine Bitte und mein Anliegen ist, dass ich zusammen mit den Brüdern einfach in dieser Wahrheit wachsen darf und in fest werden darf in diesem herrlichen Namen Jesus Christus, den du uns geschenkt hast, in dem du uns Rettung gewirkt hast. Meine Bitte ist, dass du dein Wort, die Schrift, wieder leuchten lässt, dass es zum Licht werden darf, denn die Zeit, in der wir leben, ist keine gute Zeit, es ist keine schöne Zeit. Wenn man es nur oberflächlich betrachtet, dann vielleicht. Wir wollen dich darum bitten, lass Licht leuchten, auf das wir so dringend angewiesen sind. Danke für das zweite Buch Mose, das wir haben und das wir betrachten dürfen. Danke für all die Herrlichkeit, die wir darin sehen dürfen. Amen.
Amen. Amen.
Genau. Sehr gut. Also, dann würde ich vorschlagen, lasst uns aufschlagen. Zweites Buch Mose. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Es hängt auch von euch ab. Wenn ihr Fragen habt und Ergänzungen habt, dann kommen wir nicht so schnell voran. Heißt aber nicht schlecht. Bedeutet nicht, dass es schlecht ist, wenn wir nicht schnell vorankommen.
Wenn wir die Schnauze halten, dann kommen wir schnell voran.
Das wäre natürlich die logische Folge. Dazu will ich euch aber nicht ermutigen. Lieber, man geht langsam und gründlich, als schnell und schlampig. Ist ja wie überall, oder? Ja, also ich weiß, es gibt ja auch so manche, die ein bisschen andere Prinzipien haben, aber es ist auch nicht überall, dass ich immer gründlich bin, aber ja, Punkt, egal. So, ganz kurz zum Überblick. Wir sind 2. Mose Kapitel 12, haben uns lang und ausführlich beschäftigt mit den Versen, vor allem mit den Versen 1 bis 12 oder fast 11 eigentlich hauptsächlich. Also es war so konzentriert, sage ich mal, weil wir hier so viel Material haben, so viele Bilder und Parallelen auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist wirklich reich, eine Fülle. Und wir werden es nicht nochmal durchgehen. Ich überlege nur, wo wir jetzt anfangen zu lesen. Und da würde ich fast vorschlagen, dass wir doch mal das heute eins machen, nämlich was ich für sehr wichtig halte, was ich heute auch viel gemacht habe, ist lesen, lesen, lesen. Danach lesen. dass wir einfach das 12. Kapitel nochmal komplett lesen. Dass wir uns in Erinnerung rufen, unsere Gedanken darauf einstimmen und manche Dinge vielleicht dann einfach schon mal miteinander verknüpfen einfach. Das wäre mein Anliegen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir, weil es einfach ein längeres Kapitel ist, immerhin haben wir 51 Verse. Genau. Platz. Ziel kommen. Da es doch einfach 51 Verse sind, würde ich einfach vorschlagen, dass wir reihum einfach jeder ein paar Verse, wie es der Abschnitt, sage ich mal, erlaubt, einfach lesen. Wer will, liest. Wer nicht liest, wer nicht will, der schweigt. Dann weiß der Nächste, dass er dann dran ist. Oder auch eben schweigt.
Und dann ist der Kreis geschlossen, oder wie?
Ja, also spätestens ich werde dann schon lesen.
Verschlafen. Bestimmte Reihenfolge oder einfach durcheinander?
Nein, nein, also machen wir schon im Kreis dann, damit wir. Wir können natürlich auch quer durcheinander machen.
Nee, ich hab's nur gehört.
Würde auch gehen. Aber ich starte jetzt einfach mal und dann machen wir Uhrzeigersinn. Wer mag, der liest. Kein Druck, gern. Also, Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehmt es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollte ihn auf das Lamm anrechnen. Genau, Vers 5.
Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch essen, in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen.
Ne? So aber sollen wir es essen. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.
Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen.
Dann rief Mose die 7 Oberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passa-Opfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein bisschen Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Pfosten und an den beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. 24.
Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und für deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passa-Opfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und die Söhne Israels gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es.
Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von dem ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Stuhl saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand Pharao auf und alle seine Knechte in derselben Nacht und alle Ägypter und ward ein groß Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, darin nicht ein Toter war. Und er forderte Mose und Aaron in der Nacht und sprach, macht euch auf und zieht aus von meinem Volk, ihr und die Kinder Israel. Gehet hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmet auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Gehet hin und segnet mich auch. Und die Ägypter drängten das Volk, dass sie es eilend aus dem Lande trieben, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes.
Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmucksteine und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, so dass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne Kinder, ohne die Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.
Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um war, waren an eben diesem Tage, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dieses für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zur Ehre wachen. Sie und ihre Nachkommen.
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nichts davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und es soll kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden. Und dann komme er herbei, um es zu feiern, und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen.
Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genau so, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten.
Okay, vielen Dank. Gut. Jetzt hat jeder schon mal was gesagt heute. Außer Friedrich.
Ich habe es aber noch gefunden.
Ja, sehr gut.
Ich weiß ja ungefähr, wo wir sind.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir sind letztes Mal durchgegangen, und zwar bis Vers 28, wo wir gesehen haben, dass Mose all diese Befehle von Gott dem Volk überbracht hat und dass das Volk auch darauf reagiert. Und die reagieren sehr gut darauf. Ich sage Note 1. Super gut gemacht. Da heißt es Vers 27 am Ende, da warf sich das Volk nieder und betete an. Und wahre Anbetung bleibt nicht einfach nur einfach beim Wort stehen und sagt, geht dann hin und wieder seine eigenen Wege, sondern die wahre Anbetung, wie sie heißt, und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hat. So machten sie es. Ja. Also, das ist sehr, sehr gut. Wir sind eben mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Und jetzt, was so lange vorbereitet worden ist, oder? Wir haben Plage 1 startet in Kapitel 7. Erste Plage geht durch bis Kapitel 10. Da wird die neunte Plage am Ende beschrieben. Und bis Kapitel 11 und Kapitel 12 die Hälfte. Wo uns einfach nur diese ganze Hinführung, diese ganze Einleitung, bis wir jetzt an diesen Punkt kommen, nämlich dass diese zehnte Plage kommt. Das ist ja letztendlich der Gipfel, worauf es hinausläuft. Ja, die ganze Konfrontation, ich erinnere euch, hier steht Pharao, hier steht Gott. Und es wird tatsächlich in dieser Weise behandelt, jetzt sagen wir mal, dass Gott, er hat seinen Erstgeborenen, das ist das Volk, ich erinnere euch nochmal, Kapitel 4. Und der Pharao, der wähnt sich in einer ähnlichen Position wie Gott und hat eben seinen Erstgeborenen, beziehungsweise alle, die mit dazugehören. Ja. Und die Frage ist, wer wird diesen Kampf eben für sich entscheiden? Wer ist hartnäckiger? Und jetzt heißt es hier eben, Vers 29, dass diese zehnte Plage eben jetzt eintrifft und die Erstgeburt, alle Erstgeburt im Land Ägypten stirbt. Und wie man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Pharao steht auf nachts, alle anderen stehen auf und es ist einfach nur eine einzige Klage und ein Wehgeschrei. Ist ja klar, das heißt, kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es ist extrem, ja. Es ist wirklich extrem. Und man merkt, wie Gott hier bis ans Äußerste geht. Aus welchem Grund geht Gott bis ans Äußerste? Versucht mitzudenken, was ist der Grund? Warum geht Gott bis an diesen Punkt? Weil der Pharao nicht aufgegeben hat vorher. Ja. Und das ist wie, wenn ich mit meinem Kind einen Konflikt habe, mit meinem Sohn, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn er widerstrebt. Er kann nicht entweder versuchen, es weiter etwas zu eskalieren, bis er irgendwann sagt, okay, das wird mir zu unbequem, da höre ich auf. Aber ich sage dann, okay, dann lasse ich es halt sein, dann gebe ich halt auf. Von meiner Seite. Das ist nur sehr begrenzt weise, denke ich, in der Kindererziehung, das zu tun. Gott erreicht auf jeden Fall hier sein Ziel gegenüber seinem Feind. Und, ja?
Was ich da nicht verstehe, also jetzt auch schon eine Plage vorher, was aber ich jetzt da nicht, was ich wiederhole, was ich schon hatte, dass es dann halt jedes Mal heißt, dass Gott dem Pharao sein Herz verstockt, also dass Gott letzten Endes dann, der Auslöser ist, dass es da keine Einigung gibt oder keine Zugeständnis.
Ja, das ist ein großes und weites Thema, das sehr, sehr zentral und wichtig hier ist. Haben uns zwar schon damit beschäftigt, aber ganz kurz nur, es heißt nicht nur, dass Gott den Pharao verstockt, sondern es heißt auch, dass er selbst sich verstockt. Es ist beides. Mhm. Ja, es ist beides. Und wir Es hat ein Stück weit mit diesem ganzen Thema der Erwählung zu tun. Da müssen wir in den Römerbrief reingucken, da greift der Paulus das auf, in Römer Kapitel 9, so rechts oben. Da beschreibt er das eben, dass der Pharao, dass Gott den Pharao, dass er ein Teil seines Planes war, sich nämlich an dieser Stelle wo groß und mächtig und herrlich zu zeigen. Und an anderer Stelle heißt es, es gibt eben durchaus das, dass es die einen Gefäße des Zorns sind und andere Gefäße der Gnade sozusagen. Der einen, wo Gott seinen gerechten, nicht seinen ungerechten Zorn, wir denken, es ist ein ungerechter Zorn. Es ist kein ungerechter. Es wäre gerecht, wenn alle Gefäße des Zorns wären. Ja, aber Gott in seiner Gnade, Gnade ist immer ungerecht in dem Sinne. Habt ihr schon mal, ist Gnade irgendwann mal gerecht? Eigentlich nicht. Wenn sie gerecht wäre, dann würde es sie nicht geben. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Aber da Gott gnädig und gerecht ist, deswegen erweist er den einen gegenüber Gnade in all seinem Erbarmen und seiner Liebe, die wir nicht begreifen, nicht fassen können. Und die anderen, die erfahren aber diesen gerechten Zorn. Ja. Und Gott verherrlicht sich dadurch, weil wir darin erkennen, wie heilig und gerecht und gut Gott ist, auf der anderen Seite, wie gnädig und barmherzig und langmütig und verzeihend er ist. Beides. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr weites Thema und ich weiß, das beschäftigt sehr viel und das kann man jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten. Aber wir stehen da ja im Kontakt und im Austausch. Das können wir gerne nochmal aufgreifen. Aber es ist eine sehr gute Beobachtung, weil es geht komplett durch. Es geht komplett durch, dieses Verstocktsein. Aber jetzt interessanterweise, an dieser Stelle, ist er noch weiter verstockt? Ha? Oh, ja, siehst du, das ist sehr interessant, oder? Das ist
schon eine große Erkenntnis.
Ja, also es heißt jetzt, ruft sie nachts herbei, also es konnte nicht warten bis zum Morgen, nachts, schnell, heilend, und sagte, macht euch auf. So, erinnert ihr euch, wie er verhandelt hat? Was hat er alles gesagt? Am Anfang hat er gesagt, ja, die Männer sollen ziehen, der Rest nicht. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann soll halt mindestens das Vieh alles da bleiben. Was sagt er jetzt? Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich.
Eigentlich war das der Plan, am Anfang nur irgendwie 3 Tage wieder hinzugehen und dann wieder zurückzukommen, oder?
Der Plan von Gott war es nicht.
Der Plan von Gott nicht, also wurde es doch am Anfang da verhandelt. Also
genau, am Anfang fängt der klein an, sag ich mal, und sagt, lass uns 3 Tage ziehen. Und dass wir in die Wüste, 3 Tagesweise in die Wüste weit hineinziehen und unserem Gott dienen. Und er verhärtet sich. Und Gott sagt, nein, du musst sie hergeben, du musst sie loslassen. Ja. Und bringt sie bis an diesen Punkt. Und wie kommt es jetzt für euch rüber? Wie würdet ihr es deuten? Was passiert hier?
Die Not ist groß genug für das Pharao. Völlig nachvollziehbar.
Ja.
Wenn es nicht wehtut, bewege meinen Arsch nicht.
Ja, so ist es. Absolut richtig, ja. Genau, so ist es. Und er kapituliert. Er gibt auf, er wirft die Waffen hin. Ich würde es wirklich so sagen, Gott zwingt den Pharao in die Knie. Ja? Er zwingt ihn aufzugeben. Bis aufs Letzte. Okay. Und interessant, und segnet auch mich. im Hebräerbrief zu sprechen. Wer segnet wen? Von der Stellung her. Da gibt es einen größeren und einen geringeren. Wer segnet wen?
Also der Fremdling, der Herrscher.
Also die, ja.
Die Israeliten waren ja.
Ja. Die Fremdlinge. Richtig, ja. Aber jetzt in Bezug auf Gott, Verhältnis Gott-Pharao, segnet auch mich. Von wem sollen sie her ihn segnen? Das Volk spricht ja nicht von sie. Ich segne dich in meinem Namen. Das ist ja nicht das. In wessen Namen segnet man? In Gottes Namen. Von wem erbittet man den Segen? Von Gott. Ja, von ihm kommt der Segen. Und jetzt, wer soll in diesem Fall wen segnen?
Gott den Pharao.
Gott den Pharao, genau. Was steht der Pharao damit ein? dass er von dem Segen abhängig ist. Okay? Also er demütigt sich. Er gibt völlig auf, sogar dass er sagt, ich hänge von dem Segen Gottes ab, bittet für mich. Also an einem wirklich absoluten Tiefpunkt. Wobei wir nicht denken müssen, dass es eine gründliche Erkenntnis war.
Hat sich ja nicht sehr lange gehalten.
Ja.
Ja, ist eigentlich als Samuel auch nicht rational nachvollziehbar, das Verhalten vom Pharao.
Ja.
Also die Plage war angekündigt, die sind eingetreten, die Erstgeburt war tot und mehr war nicht angekündigt.
Ja.
Und er hatte vorher, ich sage mal, immer mal so strategische Position eingenommen, also Verhandler.
Ja.
Und das ist also letzten Endes aus der Not raus.
Ja, genau.
Ja. Wo er nicht mehr weiter wusste.
Ne? Absolut, es ist so, absolut. Und das ist absolut nicht rational nachvollziehbar, das ganze Handeln. Deswegen, wir lesen ja zwischen den Plagen, wo dann die Leute, seine eigenen Leute dann irgendwann sagen, jetzt hör auf, lass es sein. Aber wie oft, ich sag mal, wenn wir uns irgendwo reinsteigern, Zorn, wenn es um, wie nennt man das?
Es geht ums Recht haben müssen.
Ja, ums Recht haben müssen und die Ehrgeiz. Mhm. Ehrgeiz, ja. Ist der Mensch dann noch rational? Ich sag mal, totaler Krieg, ist das rational? Versteht ihr, was ich meine? Das ist absolut nicht, ja. Und da brauchen wir uns aber nicht wundern, weil der Pharao eben gerade auch dieser Pharao sich eine Position erhoben hat, wo er wirklich gesagt hat, er ist den Göttern gleich, er ist ein Gott letztendlich, wo Gott ihm dann beibringt, nein, bist du nicht, absolut nicht. Aber das geschehte freiwillig nicht ein, ist ganz klar. Nun, dann heißt es hier, und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir alle sind sonst des Todes. Also möglichst schnell. Nicht so, sie haben es halt passiv geduldet, dass sie halt gezogen sind, sondern sie hätten sie am liebsten noch fett rausgetragen. Jetzt schaut, dass sie weg sind. Seht ihr das Herrliche da drin? Seht ihr das Wunderbare da drin? Wenn wir ein paar Plagen zurückblättern, hätte sich das irgendjemand ausgerechnet? Überhaupt nicht, oder? Es war überhaupt nicht absehbar, dass das jemals passieren wird, dass sie die so wie die Pest loshaben wollen. Hauptsache, ihr seid weg. Das spielt ja dann jetzt damit mit rein, was wir danach jetzt lesen, Vers 34 bis 36. Und das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Hatten sie noch viel Zeit zu warten, bis der Teig sauer wird? Haben sie zu Ägyptern gesagt, ja, jetzt warte noch, also, Teig ist noch nicht durch. Nein, ehe er gesäuert war, ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan, und das heißt, also sie haben sich die ganzen Silber, Gold, haben sich da überschütten lassen, mit all diesen Sachen sogar noch, und das haben wir schon uns angeschaut, deswegen gehen wir darauf nicht näher ein. Ja, so heißt es, so plünderten sie die Ägypter aus. Also nicht nur Rettung, nicht nur auf Ach und Krach, sondern komplett.
Was eigentlich interessant ist, die Israeliten hatten jetzt ja die ganzen Plagen gesehen, und eigentlich hatten die doch damit gerechnet, dass die nach jeder Plage dann weg können, oder? Also sie wussten ja nicht, dass es nur ein gibt.
Gott hat es zu Mose gesagt, dass er es nicht ziehen lassen wird, bis er mit der mächtigen Hand, aber wie weit Mose es jetzt weiter kommuniziert hat, weiß ich nicht. Wie weit
aber dass die jetzt auch alle dann wirklich bereit waren, weil, meine, wenn jetzt schon...
Da hat er ja intensive Vorarbeit geleistet. Wie sollten sie das Passa essen? Ja, Läden also, gegürtet, ja, und also das ist absolut klar, es wird jetzt losgehen. Ja.
Ich denke schon, wenn die Israeliten jetzt gesehen haben, ja, der Pharao, der hat jetzt schon so und so viele Plagen über sich ergehen lassen, dass einige schon dabei waren, die dann gedacht haben, nein, es wird wohl nichts werden.
Gut, dass es da unterschiedliche Haltungen immer gab, das ist klar. Aber letztendlich haben sie es alle ernst genommen, immerhin, dass diese Plage, oder diese Einleitung zu der Plage, verstehst du, ja, mit dem Bestreichen, Tippfosten dreckig machen.
Ja, es wird ja nicht berichtet, dass wer da nicht dabei gewesen ist.
Wird zumindest nicht berichtet. Wäre nicht verwunderlich, wenn es so gewesen wäre. Wir kennen ja den Menschen, wie er tickt.
Gott kann auch Wunder bewirken, also dass er
wirklich
da allen
eben
zu verstehen gegeben hat, dass es jetzt losgeht.
Eben, so ist es. Genau. Und worauf ich noch eingehen wollte, bin ich jetzt übersprungen. Oder nein, das passt eigentlich noch hier gut rein. Also wir sehen, wie sie hier wirklich komplett rausgeschmissen werden. Und lasst uns dann nochmal ganz kurz zurückblättern. Kapitel 10. Da sind wir an der Stelle nochmal, wo verhandelt wird. Wo der Pharao nach der 9. Plage versucht nochmal irgendwas rauszuhauen. Sagen, ja, okay, das war jetzt schon sehr mies, ziemlich dreckig, aber ich will noch was raushauen für mich. So, da heißt es, Vers 24, Kapitel 10, Vers 24. Da rief der Pharao Mose herbei und sagte, zieht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen zurückbleiben. Auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Das ist okay, sollen ziehen. Aber Schafe und Rinder sollen da bleiben. Schaut mal das an, was Mose sagt. Gäbest du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten? Unser Vieh zieht dennoch mit uns, nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Aber ist das logisch? Schaut mal, angenommen, dass das tatsächlich so passiert. Der Pharao würde ihnen alles Mögliche in die Hand an Rindern geben, nur dass sie ihre eigenen halt da lassen. Würde doch keine Rolle spielen, oder? Warum? Warum sagt er hier so? Selbst wenn du unsere Hände füllen würdest mit allem Möglichen, das ist doch eigentlich nur ihr Schafe und Rinder. Das war doch eigentlich nur dann dafür vorgesehen, dass sie es dann auch opfern können, oder?
Ja, aber es ist ja dann nicht von ihnen.
Ja.
Es ist ja vom Pharao.
Ja. Okay, aber weiß.
Geschenk oder so, ja.
Ja, okay. Könnte man vielleicht drüber nachdenken, ja, dass man sagt, das ist das eigene, das ist aus dem Grund wäre.
Was ist doch dann im Folgenden? Also wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen.
Okay, das ist, ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast. Welche hast du?
Elberfelder.
Ist das Elberfelder? Aber das ist wahrscheinlich dann eine ältere Version, oder? 1905 wahrscheinlich, oder?
Ach so.
Wie dem auch sei, es bei mir steht ein bisschen anders, ist anders übersetzt worden. Das heißt es, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten. Vers 26, denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen.
1985.
Ja? Okay. Ja, ist egal, spielt keine Rolle. Können wir später gucken, was da los ist. aber worum geht es? Was ist der Fokus? Worauf möchte ich euch hinweisen? Schaut mal, es geht nicht einfach nur darum, Hauptsache man hat halt Material zum Opfern. Dann wäre es egal, dann könnte es ägyptisches Vieh sein oder israelitisches, ist egal, spielt nicht die Rolle. Aber es ist das Bild, das dahinter steht. Das Bild, das dahinter steht, ist alles, jede Klaue sogar, die zum Volk Gottes dazugehört, wird mitgenommen. Gott gibt von seinem nichts dem Feind ab. Versteht ihr, was ich meine? Und das bedeutet, ich deute es als ein Bild dafür, dass das von Gottes Auserwählten, die er sich gerettet hat, dass er von dem keinen einzigen Feind geben wird. Lass es uns kurz, ich weiß, ganz großes Thema, aber schlagen wir kurz im Neuen Testament auf. Johannes beschreibt es nämlich so. Deswegen ist mir in den Sinn auch gekommen. Wir lesen, schwer zu sagen, wieder Kapitel 6, Vers 30. Schaut, da geht es darum, Speisung der 5000. Alles bekannt, gewaltiges Wunder getan. Die Leute laufen Jesus hinterher und sagen, ja, wo bleibst denn? Wir sind wieder hungrig sozusagen. Sagen sie nicht so direkt, aber Jesus sagt zu ihnen, ja, ich weiß, warum ihr mich sucht, weil ihr nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr satt geworden seid. Vers 30 heißt es jetzt, da steigen wir mal ein. Da sprachen sie zu ihm, Kapitel 6, Vers 30, Johannes, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Okay, auch wieder ziemlich rational, oder? Haben sie gerade ein Zeichen gesehen? Wurden sie gerade satt aus 5 Broten und 2 Fischen? Ja. Okay, was für Zeichen tust du, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Ja, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Ja, die hatten es ja einfach, oder? Haben jeden Tag das Manna gehabt, konnten jeden Tag sehen, oder? Da haben alle geglaubt.
gemeckert.
Haben auch gemeckert. Genau. Deswegen. Das ist diese eine verklärte Sicht der Geschichte. Brot aus dem Himmel, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel, gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Achtung, nachdenken, zuhören, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Spielt keine, ich sagte nicht, das Thema ist jetzt nicht, dass Mose, die Geschichte mit Mose und Manna, jetzt gibt, es ist jetzt nicht, sondern mein Vater gab euch, sondern mein Vater gibt euch, jetzt, er gibt euch jetzt, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Ja, natürlich, damals Brot. Jesus hat auch Brot gemacht. Aber er gibt euch jetzt das wahrhaftige Brot. Das müsst ihr verstehen, das müsst ihr sehen. Um welches Brot geht es denn? Also, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Das ist derjenige, den Gott vom Himmel schickt, damit alle Nahrung bekommen und damit alle ernährt werden. Okay, das ist das. Da sprachen sie zum Herrn, ja, gib uns allezeit dieses Brot. Also, haben sie verstanden? Immer noch nicht. Sie denken immer noch an Brot. Jetzt ist Jesus überdeutlich. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das ist natürlich geistlich gemeint, wie im Kapitel Johannes Kapitel 4 auch. Der Samariterin am Brunnen. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Jetzt schaut, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Interessant, oder? Er sagt, es gibt ein Problem. Er sagt, ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt. Ihr habt mich gesehen, habt das alles gesehen, aber ihr glaubt nicht und ihr kommt nicht zu mir. Ihr kommt nicht, ihr wollt dieses Brot nicht essen. Hat so ein Brot, pfeift drauf. Okay, aber was sagt er jetzt? Dann ist es ein Problem, dann ist Jesus umsonst in die Welt gekommen, oder? Ist er umsonst gekommen? Nein, alles, was mir der Vater gibt, da gibt es welche in dieser ganzen Volksmenge, sagt Jesus, die gibt mir der Vater. Er sagt, hier, mein Sohn, die bringe ich zu dir. Ja, okay, alles klar. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der wird herzlich willkommen sein. Ja, also, auch wenn wir uns über das ganze Thema Erwählung all das Gedanken machen, es steht nie die Frage im Raum, ja, bin ich überhaupt erwählt oder nicht? Kann ich überhaupt zum Glauben oder nie kommen oder nicht? Denn hier heißt es, wer zu mir kommt, wird keinen einzigen hinausstoßen. Du brauchst nicht denken, ja, wenn ich zu Gott komme, vielleicht nimmt er mich ja nicht an, weil ich nicht erwählt bin. Jeder, der kommt, den nimmt er an. Versteht ihr? Denn wer ist es, der ihn dazu bringt, dass er dorthin kommt? Es ist ja der Vater selbst, wie es hier heißt. Also, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist mein Ziel, das ist meine Absicht. Aber was ist jetzt der Wille? Schaut mal. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Er hat gesagt, das bin ich zu tun gekommen. Das ist mein Ziel, das ist mein Auftrag. Der hat mich gesandt, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Seht ihr das? Also bedeutet, alle, die Aufgabe von Jesus ist so, Gott kommt zu ihm und sagt, Jesus, ich bringe dir hier ein paar. Die sind deine. Bewahre sie und bitte verliere keinen einzigen von ihnen. Wenn jetzt dann am Ende es dazu kommt, dass sie auferweckt werden sollen am letzten Tag, was wird dann Jesus sagen zu dem Vater? Wird er sagen, ja, sorry, bei dem und dem hat es nicht geklappt, leider. Habe ich verloren. Wird es so sein? Auf keinen Fall, oder? Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Eine weitere Stelle, Johannes beschreibt es öfter auf genau mit ganz ähnlichen Worten, Kapitel 10, Vers 22. Das ist ganz gut, da kann man anfangen. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, es war Winter Und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Darum ringten ihn die Juden. Ja, jetzt ist aber Zeit, Jesus. Darum ringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du unsere Seele hin? Ja, wenn du der Christus bist, so sag uns doch frei heraus. Ernsthaft? Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. So hat er schon oft gesprochen, Jesus. Und das ist absolut das, was wir sehen. Immer Jesus macht Wasser zu Wein. Jesus heilt Kranke. Wozu macht er das? Manche denken, dass wir das eben heute genauso machen müssen. In der gleichen Art und Weise. Wir müssen immer im Fokus behalten. Diese Werke, die ich in dem Namen meines Vaters, diese zeugen von mir. Was bezeugen sie über ihn? Dass er der Sohn Gottes ist, danke. So, dann weiter. Aber ihr glaubt nicht. Er sagt, aber ihr glaubt nicht. Was ist die Ursache, dass sie nicht glauben? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Also, warum ist die Reihenfolge an der Stelle jetzt hier? Ihr glaubt nicht und deswegen seid ihr nicht meine Schafe? Nein, ihr seid nicht meine Schafe und deswegen glaubt ihr nicht. Okay? Aber meine Schafe hören meine Stimme. Ja, was meint er jetzt hier mit hören? Was bedeutet das? Meint er einfach, ja, die haben sie halt gehört, da ruft irgendein Hirte. Meint sie das hören? Ja, und reagieren, oder? Also das bedeutet, wenn der Hirte ruft und die Schafe es hören, dann ist das ein ganz bekannter Ruf und das bewirkt sofort, dass die Schafe sich in Bewegung setzen. Wenn ich rufe, wenn ich hingehe irgendwo ans Feld und rufe, die Schafe, Egon, wie auch immer, wird keiner kommen, oder? Ganz klar, kann ich mir auf den Kopf stellen, wird nicht funktionieren. Aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, ich kenne meine Schafe, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Wow, das ist ein gewaltiger, ein sehr, sehr großer und gewaltiger Abschnitt. Aber ich will nicht zu weit abweichen und nicht zu weit vertiefen und ich will auch nicht zu viel in diese Stelle hineinlegen. Aber für mich ist es so ein herrliches Bild. Es ist nicht mal eine Klaue. Versteht ihr? Ich sehe mich selber so eine Klaue. Ja, nicht mal, dass man so eine Klaue zurücklassen darf. Nicht mal die darf der Feind haben. Alles, was Gott gehört, das bringt er. Und das bringt er ans Ziel. Bringt er zu sich. Das ist doch das ganze Bild. Er erlöst sein Volk von dem Feind. Er rettet es aus der Knechtschaft, aus der Sünde, aus der Gefangenschaft und bringt es zu sich selbst. In seine Gegenwart, damit sein Volk ihm dient. Und nichts wird zurückgelassen. Nichts wird gesagt, das kann der Feind haben. Das ist egal. Das ist für mich wirklich ein schönes Bild. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel hineinlege. Ich will es auch nicht als dass man das auf keinen Fall anders sehen kann jetzt an der Stelle da. Aber es ist wirklich, trägt es so sehr gut mit aus meiner Sicht. So, lass uns in den Text wieder zurück. Ja, ist es jetzt nämlich. Wir lesen jetzt Vers 37. Nein. Kapitel 12. Bevor wir das machen, lasst uns mal etwas anderes nämlich lesen. Das hängt jetzt nämlich mit dem allen zusammen, was ich jetzt vorher gesagt habe. Hier heißt es nämlich, es zog aber auch, Vers 38. Also, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Dazu Schafe und Rinder sehr viel Vieh. Okay, was ist Mischvolk? Was können wir uns darunter vorstellen?
Die Teil Ägypter,
oder? Wahrscheinlich der ein oder andere Ägypter bestimmt.
Mit dem sich vielleicht auch verheiratet mit.
Ja, kann gut sein. Dass da Ägypter zum Beispiel waren, die dann israelitische Frauen zum Beispiel genommen haben. Vielleicht in dieser Art und Weise, sage ich mal. Es können vielleicht, so habe ich überlegt, können oder auch zum Teil mit Kommentaren wird vermutet, es können so Minderheiten gewesen sein, die jedem Volk gibt es ja gewisse Minderheiten auch, die kämpfen dann immer für ihre Unabhängigkeit, so wie es halt überall ist. Das sind einfach vielleicht Minderheiten auch gewesen, die gesagt haben, wow, so 600.000 Mann, das war jetzt nicht so Karnevalsumzug. Das war ja was Richtiges, ja. Also ich meine, da ging's zur Sache. Da haben sie gesagt, jetzt nutzen wir die Gunst der Stunde, da gehen wir mit, ja, und hängen uns an dieses Volk mit dran, ja. Also dieses Mischvolk, war das genauso Gottes Volk wie alle anderen? Gute Frage, oder? Nee, du sagst nee. Okay.
Also ich denke jetzt nicht.
Ja, ja, ich denke es auch nicht. Ja, ist richtig. Wo können wir das sehen? Dass es nicht dasselbe ist. Wurde nicht einfach einverleibt, oder? Also, schauen wir, wenn wir ab Vers 43 lesen, da gibt es ein paar ganz interessante Anweisungen, oder? Da heißt, dies die Ordnungspassa, kein Fremder soll davon essen. Also Mischvolk fällt unter Fremde. Das bedeutet, diese Fremden waren unter dem Volk, aber die durften nicht mitessen vom Passa. Okay, die waren dabei, aber durften nicht essen. Und da heißt es hier, ein Beisasse, das ist genau dasselbe. Großes Thema, jetzt können wir wieder 1. Petrus aufschlagen, gell? Beisasse, Fremdling. ja, aber egal, jetzt nicht so weit wieder. Also kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Also, wenn es einer ist, der sozusagen ins Haus mit eingegliedert wurde, der gekauft wurde, als Sklave, wie es hier heißt, und wenn er beschnitten ist, dann darf er. Okay, was ist mit den anderen Fremden? Die geht's du nicht, die müssen Sklaven werden, oder was? Du sollst nicht mitessen. Das ist aber schlecht, wenn man nicht mitisst. Weil was ist das Bild, was hier hat? Dann, das heißt, die haben keinen Anteil an der Lösung letztendlich. Weil das ist ganz interessant. Bei anderen Festen wird das so nicht geschrieben. Das heißt nicht, dass sie beim Laubhüttenfest nicht teilnehmen dürfen. Das heißt nicht, dass sie beim Wochenfest nicht teilnehmen dürfen. Aber hier beim Passa dürfen sie nicht teilnehmen. Interessant. Und hier Passa repräsentiert Erlösung, Rettung, Befreiung, ganz klar. Aber wenn wir weiterlesen, ein bisschen weiter unten, Vers 48, wenn sich aber ein Fremdling bei dir auffällt und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden. Dann komm herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Also, was ist die Voraussetzung? Nicht Sklave werden, sondern?
Dass sich der Fremdling dem Gesetz Gottes unterordnet.
Ja, genau. Das bedeutet es nämlich, sich beschneiden zu lassen. Also, sich beschneiden zu lassen bedeutet, sich völlig in das Volk Gottes zu integrieren und sich es bedeutet zu werden wie einer von den anderen auch. Okay? Und das bedeutet dann auch, dass alles dann genauso ist. Also, er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Wird kein Unterschied mehr gemacht. Aber Beschneidung muss sein. Okay. Wenn wir jetzt dieses ganze Mischvolk, hat es sich beschnitten? Alle? Wahrscheinlich nicht, oder? Steht zumindest nirgendwo. Was bedeutet das? Wir hatten hier permanent das Volk Gottes und mitten da drin, mitten unter dem Volk Gottes, ein anderes Volk, ein Mischvolk. Versteht ihr? Die waren mit dabei, die haben alles gesehen, alle Wunder gesehen, die haben an den meisten von dem öffentlichen Leben hatten sie genauso teil. Es heißt an vielen Stellen, man soll auf diese Fremdlinge Rücksicht nehmen, man soll mit ihnen gut und weise umgehen. Was sie machen durften, ist, dass sie unreine Tiere, die für sie unrein galten, durften sie den Fremdlingen weitergeben, heißt es interessanterweise auch an einer Stelle. Vielleicht auch ein bisschen noch nachdenken, was das bedeutet. Aber es bedeutet, nach außen hin hat die nicht viel unterschieden. Ich sag mal, wenn die nicht mit Hose runterlaufen, hat es nicht gesehen. Ja, ob der jetzt beschnitten war oder nicht. Ja. aber der Punkt ist, die waren mit dabei und sagst, ja, der ist ja voll mit dabei, er hat alles mitgekriegt, alles gesehen, alles gehört, aber er gehört nicht zum Volk Gottes. Und es ist genau dasselbe, was wir durch das ganze Neue Testament hindurch sehen. Versteht ihr? Wenn Jesus sagt, Matthäus 7, Kapitel 22, um es nur ganz oberflächlich aufzugreifen. Das kennt ihr alle. Vers 7, 22. Oder 21 ist es, ehrlich gesagt, wo es anfängt. Heißt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Ja? Also, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, deinen Namen viele Wunderwerke getan. Dann werde ich euch bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, Übeltäter. Okay? Sind alle die bei Jesus mitlaufen, sind alle, die irgendwie Herr zu ihm sagen, sind alle seine Schafe? Kennt er sie alle? Kennt er sie alle, wie es hier heißt? Ich habe euch niemals gekannt. Nicht sein Volk. Okay, Kapitel 25, als ein weiteres Beispiel dafür. Kapitel 25, Vers 1. Da wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen und dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Kennt das alles, oder? Die einen haben Öl, die anderen haben kein Öl. Sieht man das gleich am Anfang? Naja, die haben halt Öl und die haben halt kein Öl. Sieht man nicht gleich. Sie sitzen alle da und warten. Sitzen alle da und unterhalten sich vielleicht gemütlich. Aber, ja.
Also ich sehe halt trotzdem einen ganz drastischen Unterschied. Die Israeliter waren an der Stelle ja quasi vom Prinzip her von Geburt an eigentlich sein Volk. Und bei Jesus sind es die Erwählte oder die seinen Namen angenommen haben. Also
es ist richtig. Deswegen ist es ein Bild. Es ist ein Bild, das bedeutet nicht, wenn du, das sagt uns das Neue Testament, das müssen wir ganz gut unterscheiden. Das bedeutet nicht, jeder, der äußerlich ein Jude war, dass er automatisch gerettet war. Überhaupt gar nicht. Da war wiederum dasselbe, dass Gott sich in diesem ganzen erwählten Volk sein Volk wieder übrig gelassen hat, wie es in, wie Elia heißt, es tritt vor Gott auf und sagt, ja, guck mal, die haben doch alle dich verlassen. Sagt, nein, nein, ich habe mir 7000 übrig gelassen.
Oh, was ich schon interessant finde, von wegen der Abstammung, dass eben damals schon die Möglichkeit gegeben war, diesen Glauben anzunehmen und es ja nicht nur reserviert war für die Juden.
Ja, also, dass definitiv, ja. Wenn
man zum Glauben gekommen ist, dann wollte da wirklich dabei sein.
Ja, und ohne Unterschied. Genau. Ja. Und das ist etwas, wo natürlich, genau, wenn man es genau betrachtet, das ist für die Juden natürlich ein Todesstoß, die sagen, die wir von Abraham abstammen, all das, ja, natürlich, also wenn du es genau nimmst, der stammt dann nicht von Abraham ab, aber gilt genauso wie ein Einheimischer. Das ist absolut richtig. Die einzige Schwierigkeit ist nur, wo ist einer, der sucht nach Gott? Wo ist einer, der nach ihm fragt? Versteht ihr? Das ist das Hauptproblem. Und deswegen wiederum sehen wir das auch, wie komplettes Buch Jesaja spricht. Von dem Rest immer, okay? Ein großer Teil des Volkes. Er ist zwar in einem gewissen Sinne das auserwählte Volk Gottes, aber trotzdem ist er letztendlich genau wie ein Großteil von diesem Mischvolk, die zwar dabei sind, die zwar alles sehen, die, wie Paulus dann sagt, Kapitel 9 Römer, die alles haben, die Verheißungen, Bündnisse, Väter, aus denen sogar der Fleisch nach der Christus ist, ja? Die höchste und beste Offenbarung überhaupt, aber die es nicht sehen. Und Paulus sagt, ich würde am liebsten mein eigenes Heil auf das Spiel setzen, damit sie es erkennen können. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Und das ist genau das, also was wir eben auch schon hier sehen. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament, eben mit diesem Mischvolk oder mit diesen, die dabei sind und die alles hören und an allem irgendwo Anteil haben, aber die an den Herrn nicht wirklich glauben, die nicht wirklich seine Schafe sind.
Hat es nicht auch manchmal dann gesagt, dass die teilweise mit das Volk abgebracht haben?
Ja, sicher, sicher. Genau, das ist dann im vierten Buch Mose kommt es dann, dass sogar diese zu einem Anstoß, zu einem Ärgernis geworden sind. Das ist absolut richtig. Also, und so merken wir das auch schon hier. Gott, auf der einen Seite lässt Gott nicht mal eine Klaue von dem, was ihm gehört, in Ägypten. Auf der anderen Seite kommt aber viel, wie soll ich sagen, also Mischvolk mit, ja. Wo nicht bedeutet, dass sie alle gerettet sind. Wo nicht bedeutet, dass sie alle Gottes Volk sind, dass sie seine Auserwählten sind. Okay? Also das sehen wir. Und das ist, was man sich sehr, sehr gut sich deckt mit dem Neuen Testament.
Also ich meine, vermutlich war ja das Mischvolk von den Plagen betroffen.
Ja, sicher.
Und, und das ist dann auch, sagen wir, durch die Kapitulation von den Pharao, ist das eigentlich, wie ich sage, eine logische Konsequenz oder Abwägung. Ja? Also ja. Pharao war ja für Macht und wie ich sage, ein Überleben, aber jetzt sagen wir, sich mit Israeliten verbinden, das hat er dann, solange der Pharao noch Macht gehabt hat, tot bedeutet.
Ja, absolut, genau.
Und nachdem der Pharao kapituliert hat, war das halt so. Also
das ist
war
so
ein menschliches Abwägen, wo, wo kommen wir weiter.
Genau, richtig, ja. Und das ist ein Stück weit vielleicht auch so, man ist immer von dem vom besten Fußballverein ist man Fan.
Okay.
Ja, das ist ja am leichtesten, oder? Da gilt man immer. Also es ist eh so ähnlich, ja. Man merkt, okay, der Pharao hat die Power, also ist man, halten wir uns mal zu dem, merken, oh, da ist jetzt eine größere Power, dann gehen wir dahin. Ja? Das ist aber das ist aber nicht wirklich Glaube. Glaube ist einer, der zu einer Kenntnis gelangt ist und dann auf Gedeih und Verderb sozusagen da bleibt und ihm sich festklammert. Seht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Okay. Also das ist aus meiner Sicht eben auch diese Bedeutung davon, uns hier das mit hineinzunehmen. Das widerspiegelt so viel, was wir im Neuen Testament als Realität, in uns, was uns als die Gemeinde betrifft, entdecken können. Und Vers 37 will ich nochmal kurz mit euch aufgreifen. Der steht nämlich da mitten dazwischen drin. Vers 37, hier heißt es: Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Okay. Was?
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du sagst die ganze Zeit ohne.
Hä?
Du sagst die ganze Zeit ohne Frauen und ohne Kinder.
Ja.
Bei mir steht aber mit ihren Frauen und Kindern.
Ja, okay.
Das ist ein kleiner Unterschied, oder?
Ja.
Bei mir steht alles ohne 600.
Also die 600.000 und plus Frauen und Kinder.
Also,
so habe ich es verstanden.
Ja, genau. Einmal bedeutet es ohne, dass diese 600.000 ohne gerechnet sind, ohne die Kinder gerechnet sind. Und im anderen Fall bedeutet es 600.000 zusätzlich mit allen anderen. Ja, diese 600.000 mit allen anderen dazu. Also letztendlich bedeutet es das Gleiche, aber es wird unterschiedlich ausgedrückt. Okay. Also, was fangen wir damit an? Hat es irgendwas zu bedeuten? Ha, 600.000. Weiter.
Na gut, also für mich gibt es halt irgendwo, also es stimmt für mich neu, und es gibt halt so ein Bild, was für eine Masse das war.
Ja, also, genau.
Also dann auch nachher, egal ob sie durchs Meer gehen oder dann auch so Volk zu versorgen.
Ja. Gewaltig. Ja. Absolut gewaltig. 600.000, Stuttgart.
Genau.
Und das in der Wüste.
Ja.
Ja, aber die 600.000, das kann man sagen, sind 600.000 Familien, wenn man es genau nimmt, ne?
Ja, also ich meine, ja, ich weiß nicht, ob sie alle schon Familie gegründet hatten, alle Männer, die jetzt da mit hineingerechnet wurden, das vielleicht noch nicht alle, weiß ich nicht, vielleicht die Hälfte davon, vielleicht mehr, weiß nicht, aber es spielt auch nicht so sehr die Rolle. Wir müssen uns jetzt, ich will nur darauf eingehen, haben wir schon mal Zahlenangaben im zweiten Buch Mose, was das Volk anbelangt?
70,
ganz am Anfang, oder?
Ja.
Aber davor noch? Ja, das ist jetzt keine Zahl. Ja, doch, ist auch eine Zahl.
70?
Ja, auch nicht. Nee, noch davor, vor den 70. Also, hier heißt es Kapitel 1, Vers 7, Vers 5.
Zwei Adam und Eva.
Ja, also, schaut mal, lass uns doch mal lesen. Ha?
Zwei Adam und Eva.
Nein, hier jetzt im zweiten Buch Mose, Kapitel 1. Hier heißt es, und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. 2. Mose, Kapitel 1. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Und dann werden sie alle aufgezählt. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Schaut, und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Ist das bedeutend?
Fruchtbar
mehr mit euch. 600.000. Ja, eben, das ist das. Guck mal, einer, 12, 70, 600.000. Krass, oder? Schaut mal, worum geht's?
30 Jahre.
Hä?
innerhalb von 400.
Ja, richtig, aber es wird hier uns in einem ganz kurzen Überflug und einem ganz kurzen wird es uns gezeigt, warum. Weil es mit was etwas zu tun hat.
Verheißung.
Vielen Dank. Welche Verheißung? Ja, Nachkommenschaft, gell?
1. Mose 12, oder?
Vers 2 und 3, genau. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Habt ihr gesehen? Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Große Nation? Sehr große Nation. Aber ist die Verheißung am Zenit? Nein, auf keinen Fall. Keinen Fall. Hier wird dann später gesagt, Sand und Ufer des Meeres und so weiter und Sterne und solche Sachen, gell? Also, das, wir sehen dann spätestens im Neuen Testament, dass die Erfüllung in den geistlichen Nachkommen Abrahams, das ist das eigentliche, der eigentliche Gipfel. Nämlich die werden als Nachkommenschaft Abrahams gerechnet, die genauso glauben wie Abraham. Das sind alle seine Kinder. Das ist ein cooles Lied. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Du kennst. Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham und ich bin eins davon. Eins bist du. Das ist gut. Wenn man das nicht glaubt, dass es tatsächlich so ist, in einer geistlichen Art und Weise, dann kann man es nicht singen. Ja. Es sei denn, man ist Jude. Kann man singen. Egal.
Punkt. Also, es gibt für mich was anderes, aber man kann das anders bieten mit den 600.000 Mann, was Ägypten anbelangt. Die wurden noch mehr versklavt.
Ja.
Die dann einfach fehlen als Arbeitskraft.
Ja, klar, absolut. Und das ist dem Pharao dann kurze Zeit später auch wieder aufgefallen. Da hat er seine ganzen Baustätten angeguckt und hat gesagt, ja, was ist da los? Es bewegt sich gar nichts mehr. Da geht es dann nämlich in Kapitel 14 wieder weiter. Gott bereitet schon wieder dann vor und sagt, ja, pass auf, er ist immer noch verstockt und ich werde sein Herz verstocken, damit er kommt und euch nachher. Okay. Das, ja, das ist so, da kann ich fast gar nicht warten, bis wir da hinkommen, bis Kapitel 14 ist echt so gut. Richtig schön. Okay, also es geht hier nochmal um Erfüllung von dieser Verheißung. Herrlich! Ihr wisst, wir haben es jetzt längere Zeit aus Sicht gelassen ein bisschen. Aber wie Gott seine Verheißung wunderbar und herrlich erfüllt. Und genauso auch mit hier die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel, Vers 40, die sie in Ägypten zugebracht haben, betrug 430 Jahre. Es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Herrscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Sag, aus. Ja, natürlich, jetzt geht man natürlich hierher, sagt ja, 1. Mose Kapitel 15, da wurde es dem Abraham verheißen, ja, da heißt es 400 Jahre. Und jetzt sind es 430 Jahre. Und die meisten Ausleger sagen, ja, 400 Jahre, das ist eine gerundete Zahl. Ich bin, ehrlich gesagt, auch noch nicht ganz schlau. Aber was ich sehe, ist, Gott erfüllt seine Verheißung. Er hat Abraham gesagt, die werden dienen, die werden sie knechten, aber ich werde sie rausholen, ich werde sie an diesen Fleck werde ich sie bringen, da wo du jetzt bist. Und ich werde ihnen das Land geben.
Ist wirklich so entscheidend, ob es jetzt 400 oder 430 Jahre gewesen sind.
Ja, ja, ich sage nur, weil in dem Sinne, weil er halt hier betont, ne, es geschah an eben diesem Tag, genau als die 430 Jahre abgelaufen sind. Also es ist schon interessant, wie es formuliert und da gibt es noch Geheimnisse zu entdecken. Aber ja, muss ich vertrösten. Ich bin kein unglücklicher Schatz an Weisheit, das ist nur Christus. Das ist nur Christus. Aber wir sehen eben, dass nach Gottes Zeitplan, nach diesen 430 Jahren, rettet er sein Volk, holt es heraus und bringt sie zu sich. Das ist wunderbar und herrlich. So, ich denke, dass wir auch hiermit auch eben dieses Kapitel fast schon abschließen werden. Aber eine Sache müssen wir uns nächstes Mal noch angucken. Welche könnte es sein? Ja, in diesem Abschnitt von Vers 43 bis 51. Eine Sache, die ziemlich deutlich auf Christus hinweist. fordere euch heraus, vielleicht. Das sag ich euch nicht, das müsst ihr jetzt noch kommen. Kein Bein an ihm zu brechen. Okay, was hat es damit zu tun? Aber wir werden sehen, okay? Dann lassen wir als Vorgeschmack. Gut.
Hast du schon mal irgendwann erklärt?
Hä?
Hast du schon mal irgendwann erklärt?
Habe ich schon mal irgendwo mal erklärt? Okay. Mag sein. Das weiß ich nicht alles genau. Es waren wahrscheinlich nicht alle dabei. Nee, das kommt, das ist bei der ersten Anweisung nicht drin.
Nicht?
Nee. Da, also in Kapitel 12 am Anfang kommt es nicht. Es kommt erst später. Aber, ja, wie dem auch sei. Vater im Himmel, wir wollen einstimmen in dieses Lob und Preis, in deine Anbetung. Nämlich, dass wir wissen und dass wir sehen dürfen, dass so wir an dich glauben, so wir deine Herrlichkeit erkannt und gesehen haben, deine Stimme gehört haben und ja von Herzen glauben, dass du uns nicht dem Satan überlassen wirst, sondern dass du dafür sorgen wirst, dass wir ans Ziel kommen. Herr, wie wunderbar und wie herrlich ist es, das zu wissen. Herr, weil ich, wie gesagt, ich mich als so eine Klaue sehe, ich werde mich nicht selber aufmachen, rausziehen aus dem Land Ägypten, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ich mitgenommen werde, dass ich bewahrt werde, dass ich ans Ziel gebracht werde. Das kannst allein du bewirken, Herr. Und ich merke, wie labil mein eigener Glaube ist, Herr. Ich bin nicht in der Lage, aus mir heraus irgendwie festzuhalten und dran zu bleiben. Aber es ist so ein gewaltiger Trost, dass ich wissen darf, dass ich bei dir sicher bin und dass du ans Ziel bringen wirst, dass du ans Ende bringen wirst. Vielen Dank, Herr, dafür, dass du nicht klein beigegeben hast und dass du auf eine herrliche, wunderbare Art und Weise dein Volk herausgerettet hast. Dass du nicht locker gelassen hast bis zum Ende. Und genauso bei uns auch uns dem Feind entrissen hast und zu dir gebracht hast. Wie schön und wie wunderbar und wie herrlich ist es. Herr, bitte lass uns diese Freude und diesen schönen Schatz entdecken und uns daran klammern und umarmen, dich dafür preisen. Vater, ich danke dir, dass du zu deiner Verheißung stehst, dass wir jetzt auch das sehen und entdecken durften, wie du sie erfüllst. Man verliert es aus dem Blick und dann auf einmal denken wir wieder zurück und ist völlig erstaunt und völlig überwältigt davon, wie du sie treu erfüllt hast, trotzdem, dass es immer wieder ausweglos scheint und immer wieder das Folgen einer Sackgasse scheint, aber du kommst ans Ziel. Oh, wie wunderbar und wie herrlich ist es. Herr, ich bitte dich, dass du uns darin tröstest und dass du uns darin Mut machst und uns die Freude gibst, an diesen Weg weiterzugehen. Und da, wo du uns in Beziehungen hineingestellt hast, da, wo wir vielleicht auch Verantwortung haben, da hilf uns, das mit dort hineinzutragen und unsere Kinder zu lehren und es ihnen weiterzugeben. Oder andere Menschen, die du uns über den Weg stellst. Schenk diese Gnade, dass durch uns deine Gnade sich weiter und weiter ausbreiten darf und mehr Leute mit dazukommen, die sich zu deinem Volk zählen lassen, die sich unter deine Herrschaft stellen, diesen wunderbaren Jesus Christus anerkennen, an ihn glauben. Danke für diesen Abend, Herr. Amen. Amen.